Projektionen wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Ja, hallo, willkommen bei der ersten Folge des Transitionen-Podcasts mit Bianca Jasmina Rauch und
Julia Weigel. Bianca, ich freue mich total, dass wir jetzt loslegen. Ich gebe es ganz offen zu, ich bin auch ein bisschen nervös. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, bei mir auch. Beide schon ganz verhalten mit dem Beginnen. Wie starten wir? Aber ja, einfach reintauchen und die Bubble verlassen, die Komfortzone.
Genau, das haben wir uns ja so ein bisschen vorgenommen, dass wir mit unserem Podcast und unseren Episoden zu Transitionen ja ein bisschen die Bubble der klassischen Filmbesprechungen verlassen wollen. Und so ordnen wir uns ja auch ein in eine Reihe anderer Podcasts, mit denen wir zusammenarbeiten, also mit unseren lieben Kollegen, die du ja mal kurz vorstellen kannst, wo wir uns jetzt auch mit unserem Podcast einsortieren und einordnen.
Genau, dem Sebastian Seidler und dem Markus Stiegelegger vom Projektionen-Podcast, die ja schon einige Jahre daran arbeiten mittlerweile. Und genau, jetzt auch die beiden die Idee hatten, es ein bisschen größer zu machen, ein bisschen mehr Meinungen dazu zu holen. Sie haben ja in ihrem Podcast auch immer verschiedene Gäste und Gästinnen oder sprechen miteinander. Und hat sich das so ganz gut ergeben auf die Initiative der beiden, dass wir hatten da alle große Lust, uns ein bisschen mehr über bestimmte Themen auszutauschen, so wie wir jetzt heute auch ein Thema haben und nicht nur einen Film, sondern populärkulturelle Themen, Filmkritik.
So ein bisschen auch die Außenperspektive einnehmen oder den Blick ein bisschen weiter gestalten, als man das vielleicht sonst tut. Und du hast noch ein zweites interessantes Stichwort angesprochen. Wir sind nämlich heute hier nur zu zweit da, weil wir uns gedacht haben, es ist eigentlich doch ganz schön, das einfach mal nur unter uns zu starten und dann das Ganze zu erweitern in unseren nächsten Episoden, bei denen wir uns ja dann auch Gäste dazu holen wollen, die Außenperspektive noch mehr einnehmen und so unseren Blick noch weiter öffnen über die Themen, die wir dann künftig sprechen wollten. Aber heute legen wir mal zu zweit los.
Genau, jetzt lernen wir zwei uns mal kennen, sozusagen.
Genau.
Auf diese Form, also mit dem gemeinsamen Sprechen, das ist ja auch wieder was ganz Neues. Und die nächsten Male holen wir dann wen dazu. Da haben wir auch schon einige Ideen, die am Brodeln sind. Aber ja, sollen wir uns vielleicht mal vorstellen, wer wir eigentlich so sind.
Ja, das ist doch eine gute Idee. Fang du doch mal an, Bianca.
Ja, ich bin eben Bianca, Jasmina Rauch, und ich bin Filmwissenschaftlerin, also arbeite gerade an meiner Doktorarbeit und bin auch Filmkritikerin, besonders bei der Filmlöwin aktiv und auch bei anderen Formaten. Habe auch mit meiner Kollegin Barbara Wolfram schon einen Podcast gemacht letztes Jahr, der Nett Wurscht heißt, wo es auch ums feministische Filmlesen und Analysieren ging. Und ja, bin dadurch auch ein bisschen auf den Podcast-Geschmack gekommen und fand auch die Bubble, um dieses Wort wieder zu verwenden, der Podcast-Landschaft eigentlich ganz schön und inspirierend. Und gerade über Corona hat es ja auch dazu verholfen, in Kontakt mit Menschen zu bleiben, sich auszutauschen. Und ja, bin so auch immer mehr in diese Richtung tiefer eingetaucht, weil ich davor auch sehr viel selber praktisch tätig war am Theater und beim Film und in verschiedensten Positionen und ja, jetzt wieder mehr in die Theorie eingetaucht bin.
Ja, schön. Und so ergänzen wir uns ganz gut, weil ich ja fast mehr in der Praxis unterwegs bin. Also ich bin immer weiter von der Theorie in die Praxis reingekommen. Ich arbeite nämlich jetzt primär als Kuratorin und als Moderatorin und auch noch als Journalistin. Bin beim Filmfest München als Programmerin tätig. Eigentlich meistens sichte unheimlich viele Filme, suche die dann aus und darf die dann zum Filmfest München einladen und dort auch präsentieren und meine Gäste und Filme betüdeln. Und da kümmere ich mich vor allem für das englischsprachige Programm und um das skandinavische Filmprogramm und internationale TV-Serien. Und das ist eigentlich so ein bisschen das, womit ich mich am meisten beschäftige, wie denn auch so audiovisuelles Erzählen heute aussieht. Also sind es hauptsächlich Filme, die wir gerne gucken? Wo gucken wir diese Filme gerne? Wie gucken wir diese Filme gerne? Und sind es nicht oft heute doch auch Serien, die wir gerne gucken? Und was bedeutet es eigentlich noch, Serie zu sein oder Film zu sein? Oder ist nicht filmisches Erzählen heute oft auch einfach seriell? Und das sind so diese Punkte, die mich wahnsinnig interessieren, wie sich das gerade entwickelt und wie finden wir auch wieder zurück ins Kino nach 2 Jahren Pandemie, wo wir ja Film doch primär zu Hause auf dem Sofa oder im Bett konsumiert haben und uns jetzt bestimmt alle Beamer angelegt haben, damit wir es doch auf einer größeren Leinwand zumindest auch im privaten Raum sichten können. Und das sind so Punkte, die mich interessieren und ich finde da halt auch immer wieder zu Gesprächen und Interviews zurück und so auch immer mehr zum Podcast, wie wir uns auch hier mit Film und Filmvermittlung beschäftigen können. Und ich glaube, das ist auch das, was uns so zueinander gebracht hat. Und wir jetzt hier in diesem Transitionenformat einfach austesten und ausprobieren wollen, wie wir uns da an Film noch aus einer ganz anderen Perspektive nochmal annähern können.
Ja, total. Und ich finde es auch wahnsinnig toll, wie viele Filme du einfach siehst, ständig und gesehen hast. Also das ist für mich auch als ein Reichtum, aus dem ich dann auch mitschöpfen kann. Ja, das ist echt spannend und auch eben Zukunft des Kinos. Was gibt's für Erzählformen? Das ist ja auch etwas, was wir immer so ein bisschen mitdenken können. Ja, auf jeden Fall spannend. Und irgendwie geht's ja auch heute so darum, so um dieses, um den Wandel jetzt nicht vom Formaten, aber doch eher von Stars, die ja auch Teil von Formaten sind oder von der ganzen Industrie.
Ich glaube auch, dass wir unsere HörerInnen doch jetzt einfach mal nicht mehr so lange auf die Folter spannen sollten, sondern mal vielleicht verraten sollten, über was wir heute überhaupt sprechen wollen. Und du hast es jetzt schon so ein bisschen angeteasert. Wir wollen uns nämlich mit den Stars von heute und den Stars von morgen beschäftigen, weil uns das so ein bisschen umtreibt schon länger. Wie sehen denn die Ikonen des Kinos oder der Filmwelt heute aus und wie sind sie das geworden, was sie sind? Und was unterscheidet sie vielleicht von Stars aus der Vergangenheit oder vielleicht unterscheiden sie sich ja gar nicht so wahnsinnig? Das sind so alles Fragen, die wir uns, glaube ich, gestellt haben und mit denen wir uns heute auseinandersetzen wollen.
Genau, ich glaube, Anstoß war auch so ein Artikel oder wir haben ja da unseren Austausch immer wieder, wo es um die Männlichkeit von Timothy Chalamet, also hier mit der erste Name gefallen, ging und um Zendaya Coleman. Und genau, sowohl ihre Performance, Geschlechterperformance, als auch was sie als Role Models für eine junge Generation verkörpern und wie viel da auch Inszenierung ist von dem ganzen Star-Image und wie viel da auch einfach wirklich Aktivismus oder Meinungen dahinter stecken, die typisch für eine Generation sind. Ja.
Und du hast jetzt den Bogen eigentlich schon weitergespannt. Was ich total schön finde, ist, denn wir wollen ja nicht nur über Stardom sprechen oder klassische Ikonografien, sondern ja auch einfach gucken, wie hat sich denn der Blick auf Weiblichkeit oder Frau sein oder Männlichkeit und Mannsein verändert oder wie wird das eben heute inszeniert? Wie inszeniert man sich auch selbst? Wie hat sich sozusagen die mediale Vermittlung verändert? All das ist ja etwas, was uns da einfach in vielen Artikeln aufgefallen ist und an diesen zwei Personen und Persönlichkeiten einfach wunderbar ablesbar und analysierbar ist. Und da könnten wir jetzt einfach mal anfangen für die beiden vielleicht nicht so kennen, dass wir sie einfach mal ganz kurz vorstellen, wie wir auf sie gestoßen sind und vielleicht wie sie auch ihren Weg in die Filmwelt geschafft haben oder auch über welche Umwege vielleicht. Du hast dir ja Timothy ausgesucht. Vielleicht magst du mal anfangen. Fangen wir heute mal mit dem Herrn an.
Ja, genau, machen wir das. Also Timothy, ja, ich habe ein paar Fakten herausgesucht und natürlich auch seine Filmografie habe ich hier vor mir. Also er ist 1995 in New York geboren. Ich glaube, Zendaya ist ja ein Jahr später geboren. Also sind sie ziemlich ähnlich gleich alt und kann man sagen, ist dann schon die Generation Z. Also das ist ja, glaube ich, 95 so, wenn man das jetzt so an Daten festmachen möchte, der Beginn dieser Generation, die mit Smartphones und starker Digitalisierung wirklich schon aufgewachsen ist. Und genau, er wurde in New York geboren, ist auch dort aufgewachsen. Sein Vater ist Franzose, seine Mutter Amerikanerin, erklärt auch den Namen. Genau, ist schon als Teenager in TV und Film aufgetreten. Das waren aber, glaube ich, eher immer kleinere Rollen, so Seitenrollen, und hat dann 2014 sein Debüt in Men, Women and Children gehabt. Und dann ist er aber auch an die Columbia gegangen, hat Kulturanthropologie studiert eine Zeit lang, hat es aber dann aufgehört und sich dann doch ganz dem Schauspiel gewidmet und das dann auch an der NYU in New York studiert. Und ich glaube, es ist sein erst in einem größeren Film, also in wirklich bekannten, war dann seine erste Rolle von Interstellar von Nolan 2014. Und dann ist es so ins Rollen gekommen, seine Karriere, und Call Me By Your Name, sicher ein Film, den sehr viele gesehen haben und der dann auch noch sicher einmal so das Startlicht war für seine Berühmtheit. Gab auch eine Oscar-Nominierung dafür für ihn. Genau, dann kamen weitere Filme, also Lady Bird kam 2017 raus, dann haben wir Beautiful Boy, Little Women, A Rainy Day in New York von Woody Allen, The King. Wir haben uns ein paar Filme rausgepickt, wo wir die Rollen und auch die Bedeutung vielleicht für die Karriere von den beiden jeweils uns anschauen. Und ja, dann gibt's noch The French Dispatch, Dune natürlich, Don't Look Up. Also das sind wirklich auch so eine Mischung aus, sagen wir mal so, Indie- oder AutorInnen-Film Formaten und aber auch großem Hollywood, und ja, ist deshalb auch interessant, seine Filmografie.
Und ich meine, steile These, aber wir haben die beide ja natürlich auch aus einem gewissen Grund ausgewählt, weil sie für mich ja schon so für so ein bisschen auch einen Zeitgeist stehen und ja auch so ein bisschen eben die Gesichter dieser Generation ja auch für mich sind. Es gibt ja einen Grund, warum auch Timothy irgendwie gefühlt in jedem zweiten Film gerade mitspielt. Und darüber wollen wir uns ja auch unterhalten. Und ich würde behaupten, Zendaya ist noch nicht ganz so präsent in der Filmwelt als Gesicht. Mhm. Aber sie ist definitiv im Internet und auf Instagram natürlich so ein Gesicht. Und die beiden haben ja auch zueinander gefunden jetzt in Dune, wo sie ja tatsächlich beide mitspielen und Zendaya im ersten Teil noch eher eine kleinere Rolle hat, während Timothy ja schon eine der Hauptrollen spielt. Aber das ist für mich auch natürlich so eine Brücke, die wir da jetzt vielleicht zu ihr schlagen können, weil das ja tatsächlich der Film ist, der beide dann auch zusammenbringt und unsere beiden Figuren, die wir jetzt da ausgewählt haben, oder Persönlichkeiten zusammenbringt. Mhm. Dann kann ich ja gleich mal mit Zendaya so ein bisschen weitermachen, oder? Die hat nämlich einen anderen Werdegang, der aber auch sehr sinnbildlich und exemplarisch ist, finde ich, für so Menschen, die es dann trotzdem so in das breite Publikum auch schaffen. Du hast vorher schon ihren ganzen Namen gesagt. Ihr ganzer Name ist Zendaya Marie Stormer Coleman. Und ich finde es ja immer spannend, wenn Menschen auch relativ jung sich dafür entscheiden, einfach mal sich nur für den Vornamen also nur noch mit dem Vornamen angesprochen zu werden. Und sie hat sich ja wirklich einfach einen Namen gemacht mit Zendaya. Also ihr ganzer Name taucht ja eigentlich in keinen Credits mehr auf, nicht auf Instagram auf. Also sie hat sich ja wirklich auch selbst diese Kunstfigur geschaffen. Und sie ist 1996 in Oakland, Kalifornien geboren. Sie ist Schauspielerin, Sängerin, Tänzerin und Model. Ihren Weg hat sie tatsächlich als erstes Mal über ihre Modelkarriere gemacht. Sie war ganz, ganz klassisch amerikanisch für Macy's und Old Navy, also für zwei totale Mainstream-Marken Model, schon als junges Mädchen und Teenagerin, und ist dann für den Disney-Kanal gecastet worden. Und ich meine, da klingelt natürlich gleich so ein Glöckchen, weil Disney-Stars waren ja viele viele interessante Persönlichkeiten, die später dann auch interessante SchauspielerInnen wurden. Also um nur Ryan Gosling zu nennen, der natürlich auch angefangen hat bei Disney und dann über Indie- und AutorInnen-Kino den Weg in den Mainstream geschafft hat, da ist er ja eigentlich auch ein ganz interessanter Kandidat. Und da könnte man auch schon fast jetzt anfangen, Parallelen zu ziehen, wie es dann wie er zu so einem richtigen Star dann wurde. Und das finde ich eigentlich bei Zendaya auch ziemlich spannend, dass es eben der Disney-Kanal war. Dann war sie ein bisschen verschwunden, hatte den ein oder anderen Auftritt als Jungschauspielerin in TV-Produktionen, wie mal in der Folge von Blackish oder in der Folge von The OA. Und dann kam es aber tatsächlich, dass sie in Spider-Man gecastet wurde als Partnerin von Tom Holland in den letzten beiden Folgen von, in den letzten zwei Produktionen von Spider-Man. Ihr erster Spider-Man war 2019, Spider-Man Far From Home und jetzt natürlich der aktuelle Spider-Man No Way Home. Und das ist sozusagen Mainstream, Mainstream, Mainstream-Kino. Aber die für mich interessanteren Rollen sind natürlich sie als Rue in Euphoria in beiden Staffeln, was wirklich ja die Protagonistin ist. In der zweiten Staffel geht man jetzt mehr in den Ensemble-Cast rein, ein bisschen weiter weg von ihr als wirklich die Galionsfigur der Serie, die ja darin eine Teenagerin spielt, die wirklich troubled und toxisch ist, also die selber im wahrsten Sinne des Wortes toxisch eigentlich ja sehr früh eine wirklich steile Drogenkarriere hinlegt, einfach nur um ich spoiler mal ganz kurz, soll man ja immer nicht so, aber man muss es hier fast und das ist auch nicht wirklich entscheidend in der Serie, aber über ja einfach den Tod ihres Vaters wegkommen möchte und den Schmerz und das Trauma einfach nicht aushält, als dass sie sich ständig betäubt mit wirklich starken Schmerzmittel und Drogen. Und darüber einfach sie eine Figurenentwicklung hinlegt, die einfach spannend ist, denn ihr jegliche Weiblichkeit, jegliches Teenager-Dasein eigentlich abgenommen und man spürt nur noch sozusagen den Schmerz, den sie versucht zu überwinden. Und darüber werden wir uns ja dann auch noch unterhalten, wie sie in dieser Rolle tatsächlich auftritt und auch inszeniert wird. Und der Gegenpart dazu für mich ist die Netflix-Produktion Malcolm and Marie aus dem letzten Jahr, ein Schwarz-Weiß-Film vom gleichen Regisseur tatsächlich wie Euphoria von Sam Levinson, der dort schwarz sein in Amerika und schwarze Künstler in Amerika sozusagen auf im Film verhandelt und was das bedeutet. Und das wird über der Oberfläche von einem Paar dargestellt, das sich eigentlich nur noch streitet und alle Allüren und alle Befindlichkeiten und Emotionen innerhalb einer Nacht verhandelt wird. Und da springt sie in eine ganz, ganz, ganz andere Rolle und wird auch ihre Weiblichkeit ganz anders inszeniert und da werden auch ganz viele unterschiedliche Themen nochmal verhandelt, über die wir jetzt sprechen wollen und ich noch gar nicht zu viel jetzt erstmal verraten möchte. Und ja, der letzte Titel ist natürlich Dune, wo wir wieder bei Timothy wären und da spielt sie ja sozusagen seine spätere eventuell Partnerin, um noch nicht zu viel anzuteasern, aber da sehen wir noch nicht so viel von ihr, aber ihr kämpferisches Naturdasein wird auch da relativ früh klar. Und ich glaube, so haben wir jetzt einen Überblick über beide mal bekommen, woher man sie kennen könnte oder vielleicht heute kennt. Und jetzt können wir vielleicht ja mal, ich würde jetzt fast vorschlagen, mal die Brücke zu schlagen über, man kennt sie ja eben nicht nur über Film oder Fernsehen oder Streaming, sondern man kennt sie ja vor allem auch aus dem Internet. Und da wären wir jetzt, glaube ich, schon bei unserem Thema, über das wir auch sprechen wollen, wenn wir mal noch nicht jetzt über ihre Weiblichkeit oder Männlichkeit oder was das heute bedeuten könnte sprechen, sondern erstmal, also ich bin ja einfach auch auf Zendaya gestoßen über Instagram, weil sie ja wahnsinnig viele Follower hat, wahnsinnig viele Millionen Follower und ja tatsächlich richtige, richtige Fans. Und sie, glaube ich, schon auch so einem Zeitgeist eben entspricht an junger Frau, mit der man sich identifizieren möchte, zu der man aufschaut, die man toll findet und Und das lebt sie natürlich dort einfach auch aus. Also sie bespielt ihren Instagram-Account wahnsinnig professionell. Der hat sich auch sehr gewandelt von eher privaten Behind-the-Scenes-Aufnahmen hin jetzt zu wirklichen Promotion-Zwecken, wo sie auch einfach ihr Model-Dasein jetzt auch wieder sehr stark auslebt. Und sie macht ja gefühlt für jede große Parfümmarke und jede große Modemarke auch einfach Werbung, ist auf jedem zweiten Vanity Fair oder großer Modezeitschrift ist sie gerade auf dem Cover. Also sie ist ja wirklich, wirklich einfach eine der jungen Schauspielerinnen, auf die man gerade einfach, um die kommt man nicht rum.
Ja, ja, du hast eben vieles Interessantes schon angesprochen, auch eben dieses ganze Zusammenspiel bei ihr oder bei beiden eigentlich auch mit dem, eben wie sie sich öffentlich geben, Social Media und gerade bei ihr, auch wenn ich jetzt mit FreundInnen über sie gesprochen habe, jetzt im Vorfeld des Podcasts, habe ich auch immer wieder rausgehört, ja, dass sie eben als Role Model, als junge Frau, die ihre Meinung kundtut oder auch teilweise ja transparent macht, wie sie in der Industrie umgeht mit Forderungen oder auch mit ihrer Identität als biracial, also als POC-Frau, also weiße Mutter, schwarzer Vater. Und finde auch zum Beispiel bewundernswert, dass sie hat ja diese eben in den Disney-Serien gespielt und dann hat sie in dieser einen Disney-Serie auch richtig Einfluss genommen und ich glaube, es ist die Casey Undercover und da hat sich dafür eingesetzt, sie auch eine schwarze Familie hat, weil anscheinend war das irgendwie anders geplant und hat auch den Titel der Serie beeinflusst, der irgendwie gewesen wäre, etwas viel mehr Klischee-Mädchenhafteres sozusagen und hat sich dann auch einen Producer-Credit erkämpft, sagen wir mal so. Und es gibt ja von ihr auch unglaublich viele YouTube-Videos, wo ihr Fragen gestellt werden, was gibt sie für Rat jungen Frauen generell oder die in der Branche was werden wollen. Und das ist ja auch immer sehr, macht sie immer sehr Mut und spricht auch dafür, dass Frauen sich gegenseitig unterstützen wollen. Also so sehr auch feministisch gefärbt und gleichzeitig eben, wie du ja auch schon gesagt hast, tritt sie immer total glamourös auf. Also ich finde diese ganze Verbindung auch zwischen ihren Charakteren, die teilweise auch eher buschikos sind und dann zweimal war sie schon auf der Vogue, glaube ich. Also das sind ja auch, also jetzt, wenn man das so popkulturell erforscht, hat das ja auch totale Öffentlichkeitswirksamkeit. Ja, auch interessant, wie dann Mode eben bei beiden auch so ein wichtiges Thema ist. Und also es gibt ja auch eben unzählige Artikel, wo das letzte, was sie auf dem Red Carpet oder bei irgendeiner Feier anhatten, besprochen wird und was das jetzt wieder aussagt. Und es ist ja auch ein Wahnsinn, wie sie sich dann mit diesen Entscheidungen beschäftigen müssen, welches Kleid trage ich heute, welche Sneakers und wie wird das die Öffentlichkeit darauf reagieren und da gibt es ja auch von ihr, glaube ich 2015 war das, wo sie bei den Oscars mit Dreadlocks aufgetreten ist in weißem Kleid und es einen rassistischen Kommentar von einer Journalistin gab. Also die meinte dann, das riecht ja schon nach Patchouli und Räucherstäbchen oder also irgend so in die Richtung, ne? Korrigier mich. Und dann hatte sie aber kurz danach darauf reagiert mit einem Instagram-Post oder einem Social-Media-Post natürlich kritisiert die Journalistin für ihre Aussage und auch nochmal das Thema aufgegriffen, dass POC-Frauen oder generell Menschen sehr oft Rassismus erfahren wegen ihrer Haare und Frisuren und das hat auch zum Glück und ist total eingeschlagen und es gab dann auch eine Entschuldigung von der Journalistin. Also das sind so Dinge, die ich bei ihr auch bewundere. Also ich bin auch ein Fangirl geworden. Also diese Ruhe auch und diese innerhalb dieser ganzen Maschinerie so aufzutreten und das in dem Alter, also gerade wenn man schon als Teenagerin so zum Star wird, muss man das ja auch mal managen können.
Absolut. Du hast so viel Spannendes jetzt gerade schon angesprochen, Bianca, dass ich jetzt so, ich versuche gerade den roten Faden weiter zu lenken und hätte jetzt die Tendenz, einfach direkt wieder zu Timothy zu gehen, über natürlich das Modethema und was das bei ihm auch, welche Rolle das bei ihm spielt. Aber ich habe jetzt gerade einfach die Tendenz, noch kurz bei Zendaya zu bleiben, weil ich finde jetzt dein letzter Bogen einfach nochmal so wahnsinnig spannend war. Weil ich wollte auch noch sagen, der Zeitpunkt, an dem ich auch auf sie aufmerksam wurde, war tatsächlich auch ein bisschen während dieser großen Black Lives Matters-Welle. Weil sie da über ihren Instagram-Account einfach auch so wahnsinnig aktiv war. Und ich finde, das spricht auch für mich so sehr für unsere Zeit und für was es auch heute bedeutet, ein Star, sogenannter Star zu sein, weil spannende Persönlichkeiten wie Zendaya einfach ihre Plattform auch nutzen, eine Stimme, eine Meinung und eine Mission zu haben und da auch wirklich nicht unbedingt ein Blatt vor den Mund nehmen. Und das finde ich bei ihr einfach wirklich bewundernswert. Und deshalb würde auch ich sagen, ich bin eindeutig ein Fangirl von ihr, weil was sie da über ihren Kanal einfach ausgespielt hat an Aktivismus, ist beeindruckend. Und ich meine, um darum geht es doch auch ein Stück weit. Wie kann ich sozusagen meine Berühmtheit dafür nutzen, Menschen zu erreichen, die vielleicht anderweitig heute nicht mehr so leicht zu erreichen wären oder in der Vergangenheit nie zu erreichen gewesen wären? Wir hatten da in unserem Vorgespräch mal kurz auch über Lizzo zum Beispiel gesprochen, die ja in der Popmusik angesiedelt ist und da aber für mich auch so eine ähnliche Rolle einnimmt wie Zendaya eher in der filmischen Welt und eher in Hollywood, die sozusagen einfach für junge POC-Frauen in den USA stehen, die eine Meinung haben, die ihre Rolle, ihre Position und ihre Plattform nutzen wollen, um auch selbst bestimmt die Welt und die Branche mit zu verändern.
Ja.
Definitiv. Und das finde ich einfach stark. Und ja.
Ja, finde ich auch. Und das ist auch schön, wie sie das auch immer wieder äußert, also so sich dessen total bewusst ist. Also ich hab diese Macht einfach, weil Aufmerksamkeit ist Macht und die nütze ich auch für meine Botschaften und meinen Aktivismus und meine Politik. Und ich bin gespannt, die ist ja noch eben, wie gesagt, 96er Jahrgang, was sich da auch noch weiterentwickelt. Also gerade eben Weiterentwicklungen in der Branche, abgesehen von Statements, die natürlich auch viele Leute beeinflussen und ja, Aufmerksamkeit für Themen schärfen einfach. Und ja, es ist halt die Bedeutung von Role Models als solchen Stars, als ja, wie auch schon besprochen haben in den verschiedenen Jahrzehnten, ja, es auch immer verschiedene Stars gibt, die da auch inspirieren, einfach Menschen inspirieren, ist schon ja, nicht zu unterschätzen, denke ich. Also wenn man es auch so an die eigene Kindheit zurückdenkt oder an die Teenage-Jahre, was man da für vielleicht entweder Schwärme hatte oder einfach welche Stars sehr präsent waren und wie sich viele Leute auch daran orientieren, dann also sowohl in Haltungen, Meinungen, aber auch mit der eigenen äußeren Performance. Das ist...
Ha, lass mich doch da mal direkt dazwischen grätschen. Wer fällt dir denn da so ein? Wer hat dich denn, als du so... Früh-Teenie, nennen wir es mal Früh-Teenie, warst oder auch Spät-Teenie, an wen denkst du da so?
Also ich habe, zu meiner Zeit war natürlich Britney Spears sehr präsent oder die Spice Girls, aber das war für mich immer so ein bisschen zu girly und da gab es dann irgendwie wenig Spielraum. Also ich war dann auch eine Zeit lang eher so ein Tomboy, wie man das ja auch gerne nennt, war mir dessen aber nicht so bewusst. Aber genau, das war schon sehr, also diese Girl-Power-Zeit in den 90ern war ja auch irgendwie bestärkend und schön, aber gleichzeitig war das halt so gerahmt in einem sehr, ja, also wenn ich jetzt zu vergleiche zu heute, in einem sehr eingeschränkten Narrativ, also sehr auf, also dieser eben typische Postfeminismus sehr konsumierbar gemacht wird Feminismus und ja und eher also Feminismus beim Wort genannt sowieso einen schlechten Ruf hatte sozusagen, also es war eher so Kampffeministin und wir sind die Girls, wir brauchen ja keinen Feminismus mehr, weil wir haben sowieso die gleichen Rechte wie die Jungs, aber trotzdem ist es dann kein Bild, dass ein Mädchen skateboardet, ohne dass sie sich irgendwie komisch dabei anstellt. Also ich glaube, das waren so die Bilder
Oder halt trotzdem noch auch irgendwie sexy dabei angezogen war.
Genau, genau.
Ja, ja, also ich finde es total spannend, dass du das sagst, weil bei mir ist es schon auch ähnlich. Also Spice Girls ist man natürlich, also ich würde das dann auch immer eher betiteln als so dieses klassische, die klassische Zeit des Girl Powers.
Ja.
Wo man jetzt nicht wirklich von Feminismus sprechen kann, sondern ja eher von, ich bin stolz drauf, ein Mädchen zu sein, genau. Wie auch manche Songs aus dieser Zeit heißen in die Richtung. Und es hat aber relativ wenig für mich auch damit zu tun, so jetzt Gender-Bending zu betreiben oder irgendwie Weiblichkeit neu zu denken oder Männlichkeit neu zu denken oder eher sich mit einem Spektrum von Weiblichkeit und Männlichkeit oder auch Non-Binarität zu beschäftigen, sondern das ist ja eher die Behauptung so, Leute, Girls, lasst uns doch jetzt irgendwie einfach mal irgendwie selbstbewusst sagen, wir sind stolz, Mädchen zu sein.
Ja, genau. Ja, hast du da so konkrete Stars, wo du die du immer sehr verfolgt hast früher?
Du, ich denke gerade so ein bisschen spontan drüber nach und interessanterweise fallen mir auch nicht so wahnsinnig viele Frauen ein. Ich glaube, ich denke gerade so ein bisschen über Kirsten Dunst nach. Mhm. Und interessanterweise hat sie ja auch in einem Spider-Man gespielt. Ja. Finde ich gerade eine witzige Analogie. Aber für mich ist sie schon zumindest in vielen ihrer Rollen so eine Frau, die zwar klar irgendwie was Zerbrechliches hat, was Mädchenhaftes hat durch ihre zarte Art und ihre blonden Haare, aber für mich war sie nie die klassische Schönheit. Und für mich hatte sie immer so auch so ein Edge, das ich eigentlich ganz interessant fand. Und ihre Zerbrechlichkeit hatte für mich auch immer was Androgynes.
Mhm. Mhm.
Und deshalb ist sie, glaube ich, schon so in den Jahren, so in den späten 90ern, frühen 2000ern zumindest eine Figur und eine Frauenfigur, die ich ganz interessant finde.
Mhm. Ja, ist auch interessant, ist die Spider-Man-Parallele, da könnte man jetzt vielleicht so sagen, wie man die Bond-Girls vergleicht, jetzt vergleichen wir die Spider-Man-Girls, weil sie ja da auch im Zendaya da ja auch einen eben buschikoseren Look hat, oder? Und so dieses eben Mädchen von nebenan. Wie sieht das Mädchen von nebenan heute aus? Oder ist es vielleicht nicht mehr nur nebenan? So, würde ich mir auch mal interessant anzusehen.
Ja, aber total spannend eigentlich. Lass uns doch über dieses Girl Next Door-Thema gleich weiter die Brücken schlagen. Jetzt sind wir immer bei Zendaya, aber ich finde es gerade einfach so spannend. Wir haben sie ja tatsächlich betitelt in ihrer Rolle in Spider-Man als so eben das Burschikose bis Girl from Next Door, das irgendwie jetzt nicht unbedingt so einem klassischen Mädchenbild entspricht, sondern eben einfach eher eigentlich ja so diese beste Freundin ist, die jetzt nicht unbedingt dieses Liebes- oder Sexobjekt auf den ersten Blick darstellt, aber natürlich eine unheimliche Anziehungskraft in sich trägt und ja eben dieses freundschaftliche Moment in sich trägt, über das ja dann auch diese frühe Liebe sich ja dann aufbaut und was ja für mich auch so das Spannende in ihrer Figur ist. So sie ist eben diese Stütze auch dann für den jungen Spider-Man, auf die er immer weiter aufbauen kann und sich stützen kann. Und das bringt sie da natürlich total gut rüber und das verbindet sie ja dann trotzdem für mich auch eben zu ihrer Rolle oder zu ihrer Rolle in Euphoria, wo sie ja eben auch dieses burschikose Mädel jetzt nicht unbedingt from next door spielt, sondern eben diese eben sehr zerstörte Figur, die versucht, ihr Trauma zu überwinden. Aber in Euphoria ist es noch viel extremer. Also da trägt sie ja wirklich eigentlich nur Turnschuhe, Chucks und weite Hosen und viel, viel, viel zu große Kapuzenpullis. Und da wird ihr ja sozusagen jenseits ihrer langen, schönen, wunderschönen Haare eigentlich ja jegliches typische oder stereotypische Bild von Weiblichkeit ja eigentlich weggenommen.
Ja, ja, das ist interessant, weil wenn man sie dann vergleicht zu den anderen Charakteren, zu den Frauen oder zu den Mädchen, die sind ja hingegen meist total aufgestylt, alle ziemlich dünn, außer die eine, die explizit, wo das Thema ihres Gewichts auch immer wieder verhandelt wird. Und sonst haben wir da eigentlich, also wenn man es jetzt so vergleicht, wenn man Rue nicht hätte in Euphoria, dann erinnert mich doch vieles auch an frühere Teenage-Formate. Und deshalb finde ich sie auch so wichtig, so als die Hauptrolle und auch eben, wie du auch schon gesagt hast, in der zweiten Staffel dröselt sich ja dann so ein bisschen auf die anderen Charaktere. Ich glaube, da haben ja die Fans auch teilweise negativ drauf reagiert, weil sie natürlich Rue mehr sehen wollten. Aber ich finde das auch eine interessante Veränderung des Fokus, die die Serie einnimmt. Aber ja, es ist und zusätzlich auch interessant, so vieles Interessantes, dass es ja im Vergleich zu ihren Rollen davor, wo sie eben in diesen Serien gespielt hat, wo sie auch teilweise gesungen hat und wirklich, also komödiantische Rollen eingenommen hat, dann mit Euphoria so eine Figur, auch eine drogenabhängige Figur, die einfach auch eben viel Ballast mit sich zieht, eine sehr, also sehr sicher schwierige und ernsthafte Rolle, die jetzt also eine Herausforderung ist und ich finde auch, ja, es ist, ich mag ihre Art, wie sie spielt ihr Auftritt, wie du schon gesagt hast, sie hat eigentlich immer dasselbe an. Es ist gleichzeitig eine Queerness, die aber nicht verhandelt wird jedes Mal, sondern sie ist einfach da. Und da finde ich auch bei beides, also die Queerness und die Drogenabhängigkeit in einer Figur, ist ja witzigerweise auch etwas, was Timothée Chalamet in 2 Filmen hatte, also Call Me By Your Name, wo er ein schwules Liebesverhältnis hat, aber jetzt, also eigentlich kann man sagen, sind beides bisexuelle Charaktere oder es wird nicht genau explizit auch ausgesprochen, welche Sexualitäten die beiden haben, aber auf jeden Fall gibt es hier die queere Geschichte und dann spielt er auch in A Beautiful Boy einen amphetaminabhängigen 17-Jährigen, beziehungsweise auch dann geht es um mehrere Jahre die Handlung und ja, also sind sicher auch in den Filmografien Rollen, die hier sehr ernstzunehmende, schwere Themen, die auch wiederum für den Ruf der beiden oder zum sich etablieren beitragen, als ernsthafte SchauspielerInnen sozusagen gesehen zu werden. Ich glaube, beim Timothée habe ich auch mal gelesen, dass es ja auch Angebote hatte für bestimmte TV-Serien, das dann aber auch teilweise nichts geworden ist, aber er auch eben mit dem Gedanken gespielt hat, was heißt das für meine Karriere, wenn ich jetzt in diesen TV-Serien spiele, statt jetzt auf den nächsten AutorInnen-Film zu warten und in die Richtung zu gehen. Also das ist ja wieder sehr bestimmend dann für die weitere Karriere.
Absolut, und da sprichst du ja auch wieder was total Interessantes an, weil wir haben sie ja auch ausgesucht, weil wir jetzt nicht dachten, oh, wir wollen irgendwie die 2 wichtigsten, größten Gesichter, jungen Gesichter dieser Zeit uns aussuchen, sondern ja eigentlich, das Spannende ist ja wirklich, dass sie jetzt gerade in Produktionen mitspielen, die ja auch besonders sind. Also wenn wir auf der einen Seite Euphoria nehmen, das ja auch wirklich sich nochmal eine neue, komplett neue Ästhetik als Serie aufgebaut hat und darüber eigentlich eben so im klassischen Sinne Coming-of-Age-Geschichten verhandelt, aber einfach in einem ästhetischen Gewand, das beeindruckend ist. Und ich fand es auch interessant, wie du gerade sagst, ja, die anderen Girls werden wahnsinnig sexualisiert und verweiblicht dargestellt. Ich würde noch kurz Jules erwähnen, die natürlich auch eine Schlüsselfigur oder Position einnimmt, die ja eigentlich die einzige offensichtliche Transperson ist, die man natürlich in so einer jungen Serie in unserer Zeit auch definitiv braucht. Und sie ja auch einfach diese Beziehung zu Zendaya hat, also zu Rue in der Rolle von Rue, die eben einfach Sexualität, Liebe, Jungsein, Teenager sein, einfach nochmal so komplett neu definiert. Und da werden ganz andere Aspekte von eben Frau sein oder Teenager sein verhandelt und dann eben auch über eben diese Ästhetik, die sich in der Bildsprache wiederfindet, aber natürlich auch in der Ausstattung und in den Kostümen, wie die einzelnen Figuren und Charaktere einfach inszeniert und bekleidet werden. Und ich, so ein Thema, das mich da auch immer natürlich interessiert, ist, wie geschminkt werden Leute. Und man sieht natürlich in Serien heutzutage oder Filmen heutzutage ja viel öfter auch einfach verpickelte Gesichter. die ja, und das ist einfach in Euphoria ja auch so, jetzt ist es eine totale Hochglanz und ästhetisch krasse Serie, aber man sieht Zendaya mit einem verpickelten Gesicht und das ist natürlich, das spiegelt natürlich auch wieder was wieder.
Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, finde ich. Und es ist mir auch so positiv aufgefallen. Ich dachte eben, sowas hätte ich auch früher gerne mehr gesehen. Also, und das macht, glaube ich, auch viel mit vor allem jungen ZuschauerInnen dann. Und der Soundtrack ist auch toll von Euphoria. Also, wenn wir schon über die Ästhetik sprechen. Ja, genau. Ich finde es echt spannend, wenn man dann das wiederum mit Malcolm und Marie vergleicht. Also, wo sie ja eben gar nicht auf diesen Look hat und hingegen, also gut, sie kommt mit ihrem Freund, mit ihrem Partner von einer Preisverleihung oder Premiere seines Filmes und ist natürlich dementsprechend auch aufgestylt und in einem Abendkleid, aber es ist halt, es trägt sich während des ganzen Films, verändert sich eine auch ein wenig, nachdem sie sich abschminkt, aber sie gibt ja mal, also in der ersten Hälfte mal so ein ganz anderes Bild von dem, wie wir sie jetzt so als Rue kennen. Also bei mir war das auch nach dem intensiven Euphoria-Schauen sofort aufgefallen, okay, hier haben wir jetzt wieder eine weitere Facette von Zendaya als Schauspielerin. Und habe aber auch darüber wieder gelesen, dass sie für sie das auch sehr wichtig war oder sie auch verteidigt hat, dass sie jetzt hier der Altersunterschied zwischen ihr als in ihrer Rolle zu ihrem Spielpartner, der 36 ist und sie 24, glaube ich, so wird es betitelt. Und das sind ja doch einige Jahre. Und sie meint aber dann, ja, aber ich bin halt eben nicht der Teenager, als die Teenagerin, als die er mich aus den vorigen Formaten kennt, sondern ich bin eben eine Frau und es ist jetzt auch in Ordnung, dass jetzt hier ich einen Partner habe, der älter ist als ich. Also ich möchte auch ernst genommen werden als Frau und nicht beschützt werden müssen praktisch, weil ich jetzt für viele diese Teenagerin verkörpere. Und das fand ich einen interessanten Aspekt und das hat sie dann auch wieder so toll gerahmt und formuliert, wo ich dann das auch ein bisschen anders gesehen habe, weil ich dann auch beim Film schon das Gefühl hatte, aha, jetzt haben wir hier, obwohl es eben von demselben Regisseur ist, doch schon auch eine ständige Sexualisierung von ihr jetzt im Vergleich zu ihrem Partner im Film, der eigentlich gar nicht so dargestellt wird. Also es ist schon sehr auf ihrem Körper fokussiert, der ganze Film. Oder wie hast du das wahrgenommen?
Ich habe das total so wahrgenommen. Also da ist tatsächlich wirklich im Gegensatz zu Euphoria sie, ihre Schönheit, ihre Körperlichkeit, ihr Körper einfach komplett im Zentrum des Films. Und das, ja, also ich stimme dir da komplett zu, dass das einfach so eine ganz andere Facette von ihr einfach da nochmal zeigt und eigentlich viel mehr auch so dieser Ästhetik entspricht, wie sie sich ja im Netz selber auch mit inszeniert, auch durch ihre Modeaufnahmen und ihr starkes Stilbewusstsein ja eigentlich. Also ich würde ja fast behaupten, jeder rote Teppichauftritt von ihr ist ja einfach ein Kostüm. Also sie überlegt sich wirklich von Kopf bis Fuß ganz genau, was sie trägt, wie sie ihre Haare in Szene setzt, ihr Gesicht in Szene setzt. Und das ist ja immer so fast, das hat ja fast immer so einen Gesamtkunstwerk. Charakter, während ihre Rolle in Euphoria genau das Gegenteil ist. Da ist sie diese schlottrige, schlampige Person, die lost und dramatisiert ist und versucht irgendwie ihr Leben einigermaßen zu leben, trotz des ganzen Schmerzes. Das ist wahnsinnig spannend. Aber ja, wie sagst du?
Ja, da hatten wir auch schon mal in der Vorbesprechung drüber geredet, dass da auch in einer Gesprächsrunde oder Pressekonferenz zu Euphoria sie einmal sagte, ja, genau dieser Schlabber-Look sozusagen, das ist der, den ich auch am liebsten habe, wenn ich zu Hause bin und auf der Couch. Ich schaue eigentlich meistens so aus, aber natürlich die Öffentlichkeit sieht sie dann nur in diesen tollen Roben und in ihrer Selbstinszenierung. Aber ja, da kann man sich natürlich schon fragen, ist das jetzt eher ihre Inszenierung auch, dass sie sagt, ja, das ist jetzt mein Look zu Hause, ich bin die Rue, also vom von der Wahl ihrer Kleider her oder um so ein bisschen am Boden zu bleiben und so ihre Fans bei sich zu haben oder ob das jetzt tatsächlich so der Fall ist. Also das finde ich ja irgendwie spannend, wie man die ganzen Selbstinszenierungen, Darstellungen von den Stars ja gar nicht so einen Durchblick hat und auch Instagram natürlich von einer Agentur gemanagt wird und jeder, der sich ein bisschen auskennt mit Instagram oder Marketing, weiß, da gibt es einen Redaktionsplan und wird jetzt wahrscheinlich einfach nicht einfach Zendaya munter drauf los, spontan Stories machen und so, also ja.
Aber da sind wir ja schon eigentlich beim Thema Inszenierung. Wie inszeniert man sich selbst? Wie wird man inszeniert? Und da spielt natürlich Social Media eine wahnsinnige Rolle, denn Social Media suggeriert ja, ich bin mit dir privat oder ich kriege private Einblicke und die sind natürlich inszeniert und nicht privat. Und da ist es wahnsinnig, wahnsinnig interessant, einfach zu gucken, okay, was ist das Bild, das sie vermitteln möchte? Ist es dieses Bild, ich bin total relaxed im Schlapper-Look und so bin ich und so möchte ich sein? Oder ist es eben das andere? Oder geht es am Ende auch einfach darum, auch da ein Spektrum abzubilden und eine Wandelbarkeit abzubilden, die sie ja in ihrem Schaffen, in ihrem künstlerischen Schaffen ja eigentlich auch proklamiert? Also allein aufgrund der Tatsache, dass sie Tänzerin ist, Sängerin, eigentlich so ein Gesamtkunstwerk an sich sich ja schon auch aufgebaut hat in ihrem künstlerischen Schaffen. Und das finde ich eigentlich da ganz spannend. Und ich glaube, da ist sie Timothy schon auch sehr ähnlich. Und ich wollte vorhin noch schon mal die Brücke zu Timothy wieder schaffen. Du hast Age Gap angesprochen. Und auch das ist ja in Call Me By Your Name, war das ja einer der großen Punkte, dieses hinter und vor der Leinwand Thema, dass Archie Hammer, über den man ja im Moment eigentlich gar nicht mehr so richtig sprechen möchte, und er ja einfach auch einen wahnsinnigen Altersunterschied hatten. Und das war ja dann auch einfach Teil der Story, die von Guadagnino da ja einfach auch mit verhandelt wurde in seinem Film.
Ja, es sind ja schon einige Gemeinsamkeiten und auch diese, eigentlich das Thema, dass beide queere Charaktere darstellen, aber jetzt eigentlich per se nicht jetzt als schwule oder lesbische Personen in der Öffentlichkeit stehen. Und das ist ja in Identitätsfragen natürlich immer wieder eine Diskussion, wer stellt wen dar. Und ich fand das bei beiden auch spannend, dass es da jetzt gar nicht so, ja, sagen wir mal, negative Reaktionen gab, auch dass sie jeweils queere Charaktere darstellen, aber sich jetzt nicht explizit als solche äußern, weil sie eben beide für mich auch jetzt nicht explizit ein Bild von traditioneller Männlichkeit oder Weiblichkeit personifizieren, sondern eben vielmehr, wie du es auch schon gesagt hast, Gender-Bending oder Gender-Flexible sind und so vielleicht auch das aufbrechen, was wir so an traditionellen Geschlechterbildern haben oder denken und auch so an Besetzung genau von männlichen und weiblichen und heterosexuellen, bisexuellen, queeren Charakteren. Und wenn man jetzt eben so Generationen vergleicht dann und oder auch an Teenage-Filme von früher zurückdenkt, dann ist das etwas, was man zu der Zeit dann, also jetzt sage ich mal zu Generationen davor, vielleicht einfach weniger gesehen hat. Und da war es dann schon aufsprengend, wenn ein Mädchen ein bisschen buschikoseren Look hatte, aber von wegen Sexualität und sexuelle Orientierung war noch sehr, sehr eng und wenig aufgebrochen.
Absolut, also ich gebe dir da echt recht. Ich denke da gerade auch parallel jetzt noch drüber nach. Es ist doch einfach so, dass gerade ja auch einfach Timothy, deshalb interessiert er uns ja auch so einfach für eine Männlichkeit und für eine androgyne Zerbrechlichkeit steht, die einfach ja auch sozusagen, ich glaube, ihm nimmt man das einfach ab, dass er on the spectrum in jegliche Richtung sein kann. Und da ich glaube, da versprüht er so eine Pseudo-Authentizität, die man ihm einfach abkauft. Und ich glaube, deshalb, er trägt es ja auch nach außen. Und da wären wir, glaube ich, auch wieder bei dem Thema Mode, wie auch er sich auf dem roten Teppich oder eben selbst auf Social Media inszeniert, hat ja einfach auch was unheimlich Weibliches oder sein zartes Gesicht, seine längeren Haare, die entsprechen ja einfach nicht dem typischen Männlichkeitsbild oder dem heterogen gelesenen Macho, sondern stehen ja für einen neuen Typus Mann oder einem, das wäre jetzt meine Frage. Wir hatten ja auch überlegt, darüber zu sprechen, welche Parallelen zu ehemaligen, früheren Stars können wir ziehen, die man vielleicht in einer Linie sehen könnte mit ihm.
Ja, das ist gar nicht so einfach, finde ich, wenn man jetzt wirklich ja von dem, was er eben der weiße heterosexuelle Mann in der Öffentlichkeit repräsentiert, als quasi Stichwort Softboy, also das ist ja, gibt's auch, wenn man mal Timothée Chalamet Softboy eingibt, kommen gleich unzählige Artikel. Also dass das ja schon etwas ist, was man in Stars früher nicht so hatte. Oder wenn ich jetzt auch an die 90er denke, jetzt eher an Musik. Kurt Cobain hat auch mal in einem Cover in einem Blumenkleid gepostet zum Beispiel. Und gerade diese Cover oder diese Fotostrecken in Magazinen sind ja dann auch immer wieder etwas, woran man vielleicht jetzt etwas eine Message auch von den Stars festmachen kann.
Aber Kurt Cobain hatte trotzdem einen Drei-Tage-Bart. Also deshalb ja, ist es schon spannend, genau. Irgendwie. Mhm. Also, und es bricht er natürlich mit seinem wirklich super zarten, jungenhaften Gesicht ja trotzdem nochmal komplett auf. Also wir haben ja auch, also ich habe ja nochmal drüber nachgedacht, du hast nochmal drüber nachgedacht. Namen, die uns natürlich eingefallen sind, sind dann trotzdem so Charaktere wie Heath Ledger, der natürlich auch, glaube ich, noch, wenn wir mal nochmal über unsere Jugend sprechen, vielleicht einer der männlichen Schauspieler war, die trotzdem für einen anderen Typus Mann standen. Wenn wir jetzt an 10 Dinge, die ich an dir hasse, denke, wo er eine Außenseiterfigur gespielt hat, die ja schon auch einfach als Player identifiziert wurde, aber sein Aussehen ja eher so dieser jungenhafte Rocker war. Also deshalb, er ist schon auch so ein Typus Mann, wenn man dann trotzdem auch an seine Rolle natürlich als schwuler Cowboy denkt, hat er natürlich da schon auch ja mit Queerness gespielt und Männlichkeit, einer Männlichkeitssymbolik auch in seinen Rollen, die interessant ist. Also würde ich schon sagen, so in den späten 90ern, frühen 2000ern war er für mich schon auch so eine, oder wäre er für mich eine männliche Schauspielerposition, die ich da auf jeden Fall interessant finde.
Ja, stimmt. Und die ja auch sehr beliebt war, ne? Also das ist ja, das sieht man ja auch, wie dann solche Personen vielleicht auch eine Lücke füllen, die einfach da ist, dass man sagt, ja, es soll nicht nur diese Männer und diese Frauen gehen, die jetzt so eindeutig kodiert sind oder wie du schon das Spektrum erwähnt hast, denn wirklich am Rande des Spektrums, das ist jetzt männlich, dieser Typ hat totale Muskeln, Drei-Tage-Bart, das ist das Hollywood-Image und jetzt kommt noch der Actionfilm dazu. Also so, dass es ja vielleicht hier einfach auch mehr Diversität, mehr Angebot geben soll und kann und wie groß die Fankultur dahinter ist, zeigt ja eben, dass das auch ja, viele andere beschäftigt und positiv empfinden.
Total, und da sind wir, glaube ich, beim Thema Identifikationspotenzial, was du gerade schon angesprochen hast. Und ich möchte einfach hier jetzt auch nochmal den Begriff des Softboys aufgreifen, weil vielleicht war Heath Ledger wirklich so ein früher Softboy.
Ja. Ja, schon. Und ich habe jetzt auch wieder gedacht an die Verbindung dann immer wieder zur Musik oder Popstars, wie wir auch schon in Lizzo hatten, und das halt natürlich bei ihm der Look vielleicht schon von dieser Grunge-Ära und Nirvana und so weiter einfach beeinflusst war, und bei jetzt gibt's in der Popmusik oder Indie-Musik wieder ganz andere Player, die hervortreten und vielleicht auch einfach den Stil beeinflussen, oder man denke auch an K-Pop aus Südkorea, das sind ja auch so ganz softe Jungs in Pastelltönen, oder den Harry Styles, der von der Band One Direction auch noch dezidiert in die Richtung geht, hier so Gender-Klischees aufzubrechen und auch sich dazu äußert. Und ich glaube, das sind, ja, da kann man schon einige Gemeinsamkeiten zwischen so, ja, 21st Century Masculinity finden. Oder Sex Education zum Beispiel, die Hauptfigur der Otis, geht ja auch so in die Richtung. Ja, aber ich finde es jetzt interessant, weil wenn man dann genauer schaut, ne, dann kann man doch noch so Personen finden, vielleicht auch aus der früheren Zeit, wo es schon so in die Richtung ging. Wir hatten ja auch mal kurz über James Dean geredet, wo wir auch gemeint haben, könnte schon in die Richtung gehen oder ging damals in die Richtung, dass er das auch ein bisschen aufbricht. Ja, natürlich hat er leider nicht so eine lange Karriere gehabt, dass man da jetzt sehr viel daran festmachen könnte, aber
ich denke da gerade drüber nach. Also ich meine, er wurde natürlich schon auch so als diese junge, jungenhafte Schönheit, die immer mit seinem bisschen verdutzten, verschmitzten Lächeln und seiner runzligen, verunsicherten Stirn dargestellt wurden. Das spielt da für mich absolut mit rein. Ich denke gerade auch drüber nach, ist es nicht auch so, dass alle in ihrer Art und Weise, über die wir jetzt gesprochen haben, ja schon auch einen Ticken stehen für so klassische Außenseiter-Typen oder auch ein bisschen klassische Rebels, wenn wir jetzt bei James Dean bleiben, Rebel without a cause, ist es ja einfach schon auch so ein bisschen die Richtung, es wird irgendwie ein Anderssein auch inszeniert. Und das würde ich jetzt bei Timothy und bei Zendaya auch behaupten. Also ein Ausbrechen aus dem klassischen Schönheitsideal, ein Ausbrechen aus dem klassischen Mainstream. Und das wird in ihren Rollen verhandelt, in den Themen verhandelt und in ihrer Selbstinszenierung verhandelt.
Stimmt, ja, das ist ein spannender Punkt. Also ich meine, abgesehen davon habe ich eh das Gefühl, dass FilmemacherInnen sehr gerne AußenseiterInnen-Figuren zeigen, aber bei den beiden ist es nochmal ja anders besetzt oder beziehungsweise vielleicht war es oder ist es oft bei solchen Figuren der Fall, dass die eher komödiantisch inszeniert werden und dass das so verarbeitet wird, also dieses ich bin nicht wieder Mainstream oder ich breche hier Boundaries und muss das aber mit Humor kommunizieren oder verarbeiten. Deshalb finde ich es gerade bei den beiden spannend, weil die dann zwar Außenseiter, aber nicht diese Loser-Typen unter Anführungszeichen verkörpern, wo das dann irgendwie humoristisch verarbeitet wird.
Überhaupt ja. Nicht. Und das finde ich gerade total spannend, dass du das ansprichst, weil ich habe mir letztens erst wieder eine Dokumentation angeguckt über Trans-Personen. Und dass ja sozusagen Trans-Personen in der Fernseh- und Filmgeschichte ja eben immer als das lächerliche Beiwerk inszeniert wurden und ja häufig eben als eine Person, über die man sich lustig macht, weil sie eben nicht den heteronormen normativen Vorstellungen entsprechen. Und das ist für mich hier genau diese Analogie, die du total schön beschreibst, dass eben Dinge und Charakterzüge jenseits der Normen einfach nicht mehr als das Lächerliche und Lachhafte abgebildet werden, sondern als etwas total Normales und Angekommenes und in dem Sinne natürlich auch als der oder die Protagonistin.
Ja. Ja, total. Und das spielt ja auch wieder mit den queeren Charakteren zusammen, die jetzt eben nicht explizit deren Queerness nicht explizit verhandelt werden muss, genauso wie auch das dann wieder mit dem Stars selbst zusammenhängt, wo es auch nicht verhandelt werden muss, wer mit wem. Obwohl man sagen muss, wenn man Zendaya gerade googelt, dann kommen vor allem Vorschläge nach Tom Daya, also ihre Beziehung zu Tom Holland, der dann den Spider-Man spielt. Und ja, das ist natürlich auch wieder ein spannender Punkt, diese Inszenierung von Paaren oder wie Paare in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Und bei denen ist es ja eine sehr positive Resonanz. Und auch wiederum, was Klischees oder Stereotypen in heterosexuellen Beziehungen angeht, finde ich sehr schön, dass hier Zendaya auch kommentiert, dass sie immer wieder gefragt wird zu dem Größenunterschied zwischen den beiden, also dass Tom kleiner ist als sie und wie absurd das eigentlich ist, dass das immer wieder ein Thema ist, aber das so zu lesen oder so zu hören, macht dann ja auch wieder selber darüber nachdenken, was für Vorstellungen hat man selber, was für Vorstellungen herrschen einfach vor, die ja vielleicht total oder nicht vielleicht total, sondern die absolut zu überdenken sind. Und wie das dann über so eine Paarbeziehung verhandelt wird, finde ich auch schön, wie sie die Plattform nutzen wieder.
Zumal wir eigentlich immer denken, wir leben in so einer super aufgeklärten, woken Welt. Und dann ist es wirklich einfach so banal wie, hey, dein Dude ist kleiner als du. Findest du das nicht strange?
Ja, es ist total arg, ja. Also, ja, und ich finde es in der Hinsicht fand ich es auch lustig, wie so eben der diese ganze Algorithmus und die Vorschläge, was dann alles kommt, die 100 Interviews mit Tom Holland, wie er dazu befragt wird, wie er aus der Friendzone rauskam und was das dann auch wieder für Parallelen herstellt, eigentlich zwischen den Filmfiguren, die sie sind, und den Privatfiguren, wo man schon manchmal das Gefühl hat, ach, vielleicht wird das jetzt auch so ein bisschen dahin gelenkt oder inszeniert, weil die Leute gerne hätten manchmal, dass diese Star-Personen so sind wie diese Filmfiguren, die sie verkörpern, weil die mögen wir ja so als Filmfiguren und wäre eigentlich cool, wenn die auch wirklich so sind. Also, ja, das ist eine große, große Maschinerie auch.
Es ist eine wirklich große Maschinerie und da sind wir jetzt, glaube ich, bei einem Punkt, über den wir so eher, also ich meine, wir könnten ja stundenlang über dieses Thema sprechen. Wir merken schon, eigentlich hätten wir 3 Folgen dazu anlegen sollen. Aber ein Punkt, den wir, glaube ich, unbedingt noch ansprechen sollten, weil wir haben vorhin ja schon über Britney Spears ganz kurz gesprochen, die ja einfach schon auch wahnsinnig spannend jetzt nochmal ist, zumal eben sie ja jetzt endlich wieder selbstbestimmt agieren kann. Und ja, dieses ganze Drama um Hashtag Free Britney und den Dokumentarfilm und die Sache mit ihrem Vater, ja einfach vieles nochmal in Frage gestellt hat, wie mit Jungstars Ende der 90er, Anfang der 2000er medial umgegangen wurde. Genau in diesem Zeitalter, wo wir weggingen von klassischen Print-Tabloids hin zu dem wilden Westen des Internets, wo auf einmal die Macht der der Bilder wieder ganz neu interpretiert werden musste, im Sinne von jeder knipst mit seinem Smartphone oder seiner Digicam ein Bild und stellt es einfach ins Netz und es ist überhaupt nicht mehr kontrollierbar. Nicht mehr von Paparazzis, die einem auflauern, sondern ja auch jede Privatperson, die irgendwo stand, war auf einmal eine Bedrohung im Prinzip. Und ich glaube, genau diese mediale Vermittlung, die ja jetzt einfach übergegangen ist in Social Media, was ja eine Selbststeuerung wiederum suggeriert, so ich kann über meine eigenen Kanäle und meine große Followerschaft als Star, was wir jetzt auch an Britney Spears und ihrem Instagram-Kanal wieder sehen, wo sie ja eine ganz eigene Bildsprache vermittelt, wie inszeniert die am Ende wieder, ist es auch natürlich fragwürdig, was sie da abbildet und wie, aber es ist ein Empowerment ein Stück weit, dass man das, was man über mich als Star findet, ich ein Stück weit selbst mitbestimmen und kontrollieren kann, indem ich mir selbst eine große, mächtige Präsenz auf Instagram aufbaue. Und das verändert natürlich das Narrativ ein Stück weit, während eben die mediale Vermittlung und Darstellung in den frühen 2000er und 90ern eine ganz andere war.
Ja, das finde ich total schön, wie du es zusammengefasst hast, dass das echt sowas eben das auch das ganz unterscheidet oder wo man sagt, das ist jetzt wirklich für die Zeit oder für die Generation was Neues und gleichzeitig kennen es Zendaya und Timothy auch gar nicht anders. Ne? Also sie sind dann auch die Ersten, die für die es wahrscheinlich auch einfach Normalität ist, als wenn du jetzt sagst, jetzt kommt hier ein neues, es ändert sich alles, es ist ein neues Instrument, wie ich mich selbst inszeniere oder wie ich inszeniert werde. Und bei Britney eben, da fand ich das auch sehr spannend, wie sich das bei ihr halt verändert hat oder für sie auch eben diese Emanzipation oder ja, neue Möglichkeit, einfach sich selbst zu zeigen im Gegensatz zu dem, was davor war, dass sie eben immer abgelichtet wurde oder wenig Kontrolle darüber hatte und dass es ja potenziell jetzt möglich ist, dass Stars dann auch Statements liefern, die nicht durch irgendeine Redaktion gehen, die dann vielleicht wieder die Sätze umformulieren. Also so, dass er wirklich one-on-one geht und ja, andererseits suggeriert das auch eine Authentizität über diese Kanäle, die aber vielleicht gar nicht mal so gegeben ist. Ja,
und ich glaube, am Ende ist es dann trotzdem, ich meine, wir haben jetzt natürlich harte Beispiele gewählt, weil Es gibt natürlich noch einen Unterschied im Journalismus zwischen Paparazzis und Tabloids und am Ende ja irgendwie trotzdem einer Filmkritik oder auch Interviewformaten, die einfach nochmal einen Blick auf eine Person oder einen Blick auf einen Star sein können, der einfach auch sozusagen den Blick eben nochmal verändert, weil es ein gefilterter, ein interpretierter Blick nochmal ist, ja, und nicht ein von mir oder meiner PR-Agentur gelenkter Blick. Und da frage ich mich halt schon, das ist eigentlich auch nochmal eine spannende Brücke, glaube ich, zu dem, was wir weiter mit unserem Podcast vorhaben, im Sinne von, wie lenkt man Blicke, wie schärft man Blicke, wie öffnet und weitet man Blicke? Weil ich möchte es eigentlich nicht missen, dass ich manchmal ein spannendes Interview oder Gespräch sehe, höre oder lese, was jetzt nicht nur durch die Person selbst gesteuert ist.
Ja, total. Das ist auch ja noch ein wichtiger Punkt, der Austausch oder neuer Blick durch andere Personen, was ja auch Teil unseres Jobs ist. Also sehr wichtig. Aber genau diese auch unterschiedliche Wahrnehmungen oder auch so sich ein sich öffnen anderen Meinungen gegenüber und verschiedenen Darstellungen. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie das bei den beiden auch so karrieremäßig weitergeht, weil so richtig von Skandalen, wie man das jetzt sonst bei anderen Stars hat, gibt's ja da auch gar nichts. Und was auch sie beiden sehr sympathisch und angenehm macht, wo man nicht das Gefühl hat, hier wird es irgendwie ein Skandal heraufbeschworen, sowohl jetzt aus Eigenregie als auch vielleicht von anderen Personen. Deswegen gibt es da jetzt auch vielleicht gar nicht so viel verschiedene Meinungen oder Blicke, sondern mir scheint allgemein eine sehr wohlwollende öffentliche Aufmerksamkeit auf die beiden so.
Das ist ehrlich gesagt total, total spannend und bringt mich jetzt gleich zum Grübeln, weil ich mich ja wahnsinnig gerne auch mit dem Thema Hypes beschäftige und eigentlich auch mit dem Thema Skandale, weil ich ja denke, dass wir in der Welt leben, wenn man sich auch zum Beispiel Filme anguckt oder Serien, die es schaffen, in Anführungsstrichen, sind es ja oft welche, die in irgendeiner Art und Weise einen Hype entwickeln um sich selbst. Also wenn man jetzt irgendwie sich Squid Game anguckt, ist das natürlich was dann auch sich so verselbstständigt über TikTok, weil dort TikToks explodieren oder auf einmal alle anfangen, über die Serie oder das Gesehene zu sprechen und es dann so ein Eigenleben entwickelt, das natürlich oft auch getrieben wird dann durch Skandale. Und bei Squid Game kann es natürlich auch einfach gewesen sein, so, boah, hier sehen wir, wie irgendwie ein apokalyptischer, postapokalyptische Welt abgebildet wird, wo über eine Spielmetapher eine Realität abgebildet wird, in der wir uns alle gerade irgendwie zu befinden scheinen, in der alle gegen alle kämpfen. Und das ist also wahnsinnig spannend. Deshalb denke ich mir, ja, du hast völlig recht. Zendaya und Timothy werden so positiv dargestellt. Und ich glaube irgendwie, wir brauchen das gerade auch, dass so positiv besetzte Menschen, mit denen man sich identifizieren kann, einfach es auch schaffen. Und ich denke mir aber, Skandale könnten ein wahnsinnig gutes künftiges Thema für uns sein, für eine unserer Episoden.
Ja, das ist ein guter Teaser. Ja, ich finde auch. Das ist ja auch eben, gerade wie du gesagt hast, auch um den Hype und in Verbindung mit Skandal und was das mit Filmen und Serien, über Filmen und Serien auslöst und die Diskussion dann über Twitter und so weiter. Also ja, ich habe da dann auch immer eine eigene Haltung gegenüber Hypes und Skandalen. Also wenn etwas gehypt wird, habe ich dann oft gleich eine Anti-Haltung und denke mir, das schaue ich mir jetzt nicht an, weil sich das alle anschauen, weiß ich auch dann gar nicht, woher das kommt. Und eigentlich will man ja auch mitreden wollen, aber das ist dann so, macht mit einem selber auch was. Man ist in diesem emotionalen Sog gleich auf eine eigene Art drin. Und das ist eigentlich krass, ja.
Absolut, also mir geht's ähnlich. Und ich muss aber dann mich gleich outen und gestehen, dass ich dann häufig ein paar Jahre später mir das dann angucke und mir denke, die Abwehrhaltung war irgendwie nicht wirklich gerechtfertigt.
Kenne ich, ja.
Und deshalb, vielleicht ist es tatsächlich, also ich finde es ja eigentlich auch immer ganz schön, bei so Gesprächen und Podcasts mit so einem Teaser dann auch zu enden und so einem kleinen Outlook. Und ich finde das jetzt gerade einfach wahnsinnig schön, weil wir merken, dass das beides was ist, was uns also beschäftigt. Aber auf der anderen Seite wir natürlicherweise auch so eine Abwehrhaltung haben. Und das zu erforschen, da habe ich jetzt eigentlich schon Spaß dran.
Ja, ich auch. So wie ich auch Spaß hatte während der Vorbereitung auf diesen Podcast und jetzt auch beim Gespräch, wie viel wir da wieder uns gegenseitig auch inspiriert haben. Und finde es natürlich auch spannend, was jetzt Zuhörerinnen, Zuhörer vielleicht auch für Ideen oder Gedanken dazu haben. Das ist ja auch Podcast, sich austauschen, auch mit anderen. Raus aus der Bubble.
Raus aus der Bubble. Und ich glaube, so könnten wir doch diese Folge eigentlich ganz schön enden, dass es uns wahnsinnig Spaß gemacht hat, einfach ein bisschen Zendaya und Timothy Chalamet ins Zentrum zu rücken und uns einfach mal beschäftigen, wie sie auch unsere Gesellschaft abbilden oder welche Bilder und Blicke auf unsere Gesellschaft sie einfach abbilden können in der Art und Weise, wie sie mit Weiblichkeit, Männlichkeit, Bildern von Weiblichkeit und Männlichkeit spielen und wir das als Anregung einfach nehmen, genau mit unseren HörerInnen direkt mal in den Austausch zu gehen und einfach mal den Aufruf starten. Wir sind total offen für eure Themen. Wenn ihr also Themen habt, die ihr auch gerne mal besprochen haben wollt und darüber was hören wollt, dann wir lassen uns gerne auch von euch inspirieren, würde ich sagen, oder Bianca?
Ja, auf jeden Fall. Also das bin ich immer ein ja, schön, wenn man was von außen kommt, weil man ist ja dann doch oft in seinen Tunneln und Ideen sehr drin und umso schöner, wenn es dann ein bisschen aufbricht. Ja, ich glaube, in diesem Sinne quasi freuen wir uns auf die Zukunft und ja, ich bedanke mich auch bei dir für das schöne Gespräch. Und
ich bedanke mich bei dir, liebe Bianca. Und ich würde sagen, das war unsere erste Episode Transitionen.
Ja, genau. Dann freuen wir uns auf bald. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.